Guten Morgen. Fritz und Franz haben Nüsse geklaut. Um nicht entdeckt zu werden, schleichen sie in die gerade offenstehende Leichenhalle, um dort dann miteinander zu teilen. Vor der Tür verlieren sie allerdings zwei ihrer Nüsse, kann man ja später noch holen. Eine für dich, eine für mich, eine für dich, eine für mich, murmeln sie so vor sich hin in der Leichenhalle. Der Verwalter der Leichenhalle kommt vorbei und hört das Gemurmel. Ihm sträuben sich die Haare. Eine für dich, eine für mich. Er läuft zum Pfarrer. Herr Pfarrer, in der Leichenhalle spukt es oder irgendetwas geht davor. Ich glaube, da handelt Gott mit dem Teufel die Seelen aus. Der Pfarrer schüttelt nur den Kopf und geht mit dem Küster leise zur Leichenhalle. Dort lauschen die beiden vor der Tür. Eine für dich, eine für mich. Eine für dich, eine für mich. So, das sind jetzt alle. Nun holen wir uns noch die zwei vor der Tür. Es folgt ein Moment des Erschreckens, wenn man vielleicht mit sowas konfrontiert wird. Ein Witz. Aber ja, wie ist es, wenn wirklich große Not unserem Leben begegnet, wenn da was aufkommt, wenn der Tod wirklich an die Tür klopft und sich bemerkbar machen möchte? Wir begehen heute den Totensonntag bzw. Ewigkeitssonntag. Wir gedenken der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres. Und da stellt sich natürlich für dich und für mich die Frage, was ist der Tod für dich und für mich? Was ist der Tod für uns? Ist es ein schrecklicher Endpunkt oder ein hoffnungsvoller Doppelpunkt? Der Tod. Unser Thema heute, Hoffnung über den Tod hinaus. Ja, das ist unser christlicher Glaube. Hoffnung über den Tod hinaus. Der christliche Glaube ist ein Hoffnungsgeber. Der christliche Glaube legt sich vertrauensvoll in die liebende Hand Gottes hinein. Wir wollen uns heute mit einem Text beschäftigen, der von harten Fakten spricht und sich darauf bezieht und trotzdem damit Hoffnung schenken und wecken möchte in uns. Ich lese uns Daniel 12, die Verse 1 bis 3. Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Wer spricht hier? Gott ist der Sprechende durch seine großartigen Engel. Er hat eine Botschaft an Daniel. An Daniel, der zum Volk Israel gehört und in der Verbannung lebt. Der erste Punkt in der Predigt lautet die große Rettung. Die große Rettung. Allerdings muss man sagen, wenn man von einer großen Rettung spricht, braucht es auch eine große Bedrängnis. Eine Not, aus der herausgerufen wird. Zunächst einmal spricht unser Text nämlich von der großen Trübsal. Es wird gesagt, eine Bedrängnis, wie es sie noch nie gegeben hat. Eine Zeit, die den Menschen in Angst und Not den Atem nimmt. Wer wird hier in unserem Text zuerst einmal angesprochen? Es ist das Volk Israel. In dem Buch Daniel, wenn wir uns damit beschäftigen, wo unser Text entnommen wurde, geht es wahrscheinlich vielen von uns, wenn wir an das Buch Daniel denken, dann denken wir an die Geschichten aus dem Kindergottesdienst oder Geschichten, die auch gerne für Predigten genommen werden, zum Beispiel Kapitel 1, die Ausbildung Daniels und seiner Freunde am Königshof von Babylon. Oder dann später seine Freunde im brennenden Feuerofen. Oder in Kapitel 6, er selbst in der Löwengrube, Daniel in der Löwengrube. Wunderbare Geschichten, die man gut erzählen kann und auch leicht darüber predigen kann. Zumindest kennt man die Geschichten. Aber vor allen Dingen ist Daniel ein Buch voller Prophetien. Das ist das, was das Buch vor allen Dingen füllt. Und von dem, was Daniel in seiner Prophetie weitergibt oder eben gesagt bekommt, ist schon vieles in der Geschichte erfüllt worden. Manches steht allerdings noch offen. Und unser Kapitel 12 bezieht sich auf Kapitel 11. Und dort werden eine Fülle geschichtlicher Ereignisse zum Teil detailliert vorhergesagt. Und je nach Ausleger ist das dann die Zeit von Daniel 535 vor Christus bis zu Antiochos Epiphanes, dem alttestamentlichen Antichristen, circa 164 vor Christus. Oder sie geht sogar bis hin zur Zeit des weltweiten Antichristen, der noch kommen wird. Antiochos Epiphanes, in ihm vereinigten sich da zwei Jahrhunderte vor Christus strategische Genialität, Brutalität, Redekunst, Tücke und dämonischer Größenwahn. All das war in ihm zu finden. Und so entweihten seine Truppen den Tempel in Israel und die Festung, schafften dort die täglichen Opfer ab, führten einen abscheulichen Götzendienst ein. Und alle, die denen Gottesbund mit Israel schon immer gleichgültig war, verführte er mit schönen Worten dazu, sich endgültig von Gott abzuwenden. Es war ein Großangriff gegen Gottes heiligen Volk und gegen die Herrschaft Gottes. Solche Angriffe auf Gottes Volk, auf Israel, haben sich in der Geschichte ständig wiederholt. Immer und immer wieder der Versuch, dieses Volk auszurotten. Denken wir nur an den furchtbaren Holocaust, für den das deutsche Volk verantwortlich ist. Oder eben ganz aktuell denken wir an den bestialischen Angriff der Hamas vor über einem Monat, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, Israel zu zerstören, zu vernichten. All das sind Versuche Satans, Gottes Volk auszulöschen und damit Gott selbst in Frage zu stellen, der gesagt hat, ich bekümmere mich immer um mein Volk, um das Volk Israel. Ja, und so wird es immer weitergehen, bis hinein in die Endzeit, wo der Antichrist, dieser weltweite Antichrist, kommen wird und die Welt ins vollkommene Chaos stürzt. Bis dahin gibt es noch viele Vorläufer. Wie viele wir von diesen Vorläufern noch erleben werden oder ob wir tatsächlich den Antichristen erleben werden, ich weiß es nicht. Aber wenn es eben um solch eine große Trübsal geht, dann meint es das eben auch eben nicht nur das Volk Israel, sondern auch uns, die neutestamentliche Gemeinde. Jesus selbst redet davon in seinen sogenannten Endzeitreden. In Matthäus 24, Verse 21 bis 22 lesen wir, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Hier klingt unser Text aus Daniel 12 an. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, sagt Jesus, so würde kein Mensch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen, werden diese Tage verkürzt. Jesus selbst spricht davon. Die Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel, entfaltet das Ganze. Es kommen schlimme Zeiten. Viele Christen erleben das jetzt, hier, heute, in unserer Zeit. in Verfolgung, in Misshandlung, im Tod, um Jesu willen. Noch geht es uns gut. Wir freuen uns an der Demokratie und an Freiheit. Und das ist schön und gut. Ja, freuen wir uns daran, sind wir dankbar für das, was wir erleben dürfen. Aber wie lange noch? Wie lange noch? Die Zeiten können sich schnell ändern. Und das wissen wir spätestens seit den letzten 3 Jahren, wie schnell das geht. Auf einmal ist alles auf den Kopf gestellt. Die Zeiten können sich schnell verändern. Ja, die Endzeit kann für uns auch schnell kommen. Wir wissen es nicht. Die Frage an uns ist aber, und die stellte Jesus auch schon zu seinen Lebzeiten, seid ihr vorbereitet? Seid ihr vorbereitet? Ja, lassen wir uns vorbereiten. Dürfen uns die mehr oder weniger kleinen Schwierigkeiten im Jetzt hier für uns ein Trainingsprogramm sein, für das, was vielleicht noch kommen wird? Doch unser Text und die biblische Botschaft bleibt nicht bei der großen Trübsal stehen. Es ist nicht das Letzte, sondern es ist das Vorletzte. Es folgt nämlich in unserem Text ein großartiges Aber, der große Retter. Zu Israel wird gesagt, aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und dafür tritt hier, in unserem Text wird der Engelfürst Michael genannt, tritt dieser Engel Michael auf und streitet für das Volk Israel. Das wird schon in Daniel 10 beschrieben, wo in Vers 13 und 21 gesagt wird, dieser Michael kämpft für Israel. Und später in Offenbarung 12, Vers 7 ist wieder von Michael die Rede, wenn er für Gottes Heilssache eintritt und dafür kämpft. Der große Engelsfürst wird zu Israels Retter. Immer wieder. Wie ist es bei uns? Für uns streitet der große Friedensfürst. Das Kirchenjahr endet heute mit dem Toten- bzw. Ewigkeitssonntag. Nächsten Sonntag beginnt es mit das neue Kirchenjahr, mit dem ersten Advent. Wir gehen hinein in die Adventszeit. Und dort hören wir immer wieder auch diesen Vers aus Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Ja, es ist ein unsichtbarer Kampf, der um uns herum tobt, in der Engelswelt, der dann immer wieder auch sichtbar wird in unserer Welt. Da ist wirklich ein Kampf, der tobt. Und in 1. Johannes 3, Vers 8 lesen wir, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus kämpft für uns und Jesus steht schon als Sieger fest. Jesus ist der Sieger. Da ist kein Kampf zwischen zwei gleich starken, also hier Satan, dort Jesus. Nein, Jesus ist der Herr. Jesus ist der König. Jesus ist der Herr aller Herren. Und Satan hat schon verloren. Auf wessen Seite stehen wir? Auf wessen Seite stellst du dich? In unserem Text heißt es, alle, die im Buch des Lebens stehen, werden gerettet. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, steht in diesem Buch. Ob er nun Jude ist oder aus den anderen Völkern stammt, so wie die meisten sicherlich von uns hier. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel, wenn wir in diesem Buch des Lebens stehen. Wenn wir im Glauben zu Jesus gefunden haben, uns ewiges Leben haben schenken lassen, dann stehen wir in diesem Buch, dann haben wir ein Bürgerrecht im Himmel. In Philipper 3, Vers 20 und 21 beschreibt das Paulus. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, Genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Und Vance Hefner, wir sehen jetzt hier ein Bild mit seinem Spruch, dass er einmal gesagt hat, als Christ bist du kein Bürger dieser Welt, der versucht, in den Himmel zu kommen, sondern du bist ein Himmelsbürger, der seinen Weg durch diese Welt nimmt. Wir gehören in den Himmel und sind jetzt als Himmelsbürger hier unterwegs. Ja, der Glaube an Jesus Christus schenkt uns Hoffnung. Hoffnung in diesem Leben und Hoffnung weit über den Tod hinaus. Letzte Woche war ich in Hessenthal bei einer Beerdigung mit dabei. Und der Grundtenor bei dieser Beerdigung war immer wieder, es wird wunderbar sein, wenn wir uns bei Jesus wiedersehen. Hoffnung über den Tod hinaus. Wir werden einander wiedersehen bei Jesus. Im September fuhren wir als Familie in den Westerwald, um dort die Silberhochzeit mit meinem Bruder Steffen und seiner Petra zu feiern. Wir fuhren am Freitag schon hin, am Samstag sollte gefeiert werden. Samstagmorgen erreichte uns dann die Nachricht, dass in der Nacht die Mutter von Petra verstorben war. Natürlich fiel die Feier daraufhin aus. Am Abend trafen wir uns dann bei ihnen aber so im kleinen Kreis. Wir waren da, wir haben uns dann getroffen. Wir wollten es trotzdem in diesem Sinne auch miteinander diese Feier irgendwie im kleinen Kreis begehen. Dann klingelte es an der Tür. Und es kam der Chor der Derscher Gemeinde, also die Gemeinde, wo ich als Kind aufgewachsen bin. Da kam der Chor, einer nach dem anderen rein. Mein Bruder als Dirigent des Chores hatte also auch immer wieder mit ihnen zu tun. Sie kannten sich die ganze Zeit und der Chor wäre an dem Abend auch zu der großen Feier gekommen. Und sie hatten untereinander überlegt, ist es jetzt richtig, trotzdem da zu klingen und hinzugehen? Oder ist es pietätlos? Was machen wir? Sie haben damit gerungen und sich entschieden, wir fahren hin und schauen vorbei. Dann sangen sie das erste Lied vom Glauben an Jesus, von der Hoffnung an ihn. Mein Bruder und meine Schwägerin, die saßen dann in ihrem Wohnzimmer vorne vor ihnen, hörten ihnen zu. Ja, in der Nacht die Mutter von der Schwägerin verstorben. Im Chor sangen Leute, die in der Woche ihren Vater verloren hatten. Im Chor sang jemand, der vor einigen Monaten seine Ehefrau loslassen musste, weil sie verstarb. Da waren noch andere, die auch im Laufe des Jahres Menschen verloren hatten. Und was in dem Moment da passiert ist, meine Schwägerin heulte, mein Bruder weinte, im Chor weinten sie. Gefühlt war nachher jeder im Raum am Weinen. Und sie sang von dieser Hoffnung. Es war bewegend. Es war was zu spüren in dem Raum, für mich wirklich, so wie ich das in dem Moment erlebt habe, etwas wirklich Einmaliges. Dann haben sie was ihnen zugesprochen, meiner Schwägerin, meinem Bruder, und haben ein zweites Lied gesungen. Ich habe mich bis dahin eigentlich gut gehalten, aber als mir plötzlich bewusst wurde, was da passierte gerade, dann habe ich während dem zweiten Lied Rotz und Wasser geheult. Und ich merkte, hier erlebe ich etwas, von dem wir immer wieder predigen, von dem wir immer wieder reden. Und plötzlich war es geballt zu spüren. Von einer Hoffnung, von einer Liebe untereinander, von einem Blick, der weit über das hinausgeht, was an Schmerz in dem Moment eigentlich da ist. Und ich war bewegt davon. Ich war bewegt von dieser Gemeinde, die ich dort live erlebte, wo wo ich früher als Kind ein Teil von war, als Teenie, als Jugendlicher. Und irgendwie mich immer noch mit ihnen zutiefst verbunden fühle. Später durfte ich dann an dem Abend noch eine Andacht halten, wo alle mit dabei waren. Ich sage es euch, Leute, diese Andacht wurde sehr emotional. Es war ein Geschenk Gottes. Und ich habe extra meine Schwägerin zuletzt mal die Wochen gefragt, ob ich das in der Predigt mal verwenden darf, was ich jetzt hiermit tue, weil es mich persönlich wirklich sehr bewegt hat und wo ich merke, das ist der christliche Glaube. Ein Festhalten in der Not, im Schmerz, im Vertrauen zu Jesus, in der Hoffnung, dass das, was mir gesagt ist, wahr ist, an dem ich mich halten kann, in Zeit und in Ewigkeit. Es gibt Leben nach dem Tod. Es gibt ein Auferstehen zum ewigen Leben. Und davon spricht auch unser Text. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt, das große Erwachen. Wir lesen in Vers 2, und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Es gibt ein Aufwachen, es gibt eine Auferstehung. Es gibt ein Aufwachen, ja einmal, brechen wir es mal ganz runter dahin, wenn Gott seine Leute aus der Verfolgung rettet, aus der Not rettet. Das ist ein Aufwachen. Denken wir an das Volk Israel, als sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkamen. Was für ein Aufwachen, wieder im eigenen Land. Die Rettung von Antiochos Epiphanes oder nach dem Holocaust. Die Freude des Rückkehr des Volkes Israel, als sie 1948 in ihr Land kommen durften. Nach dem schrecklichen Terrorakt wird es wieder ein Aufwachen im Volk Israel geben, wo sie weiterkommen. Und irgendwann, so sagt es uns die Bibel, wird das Volk Israel aufwachen und den Messias erkennen. Auch Christen verschiedener Generationen und weltweit haben dieses Aufwachen immer wieder neu erlebt. Heraus aus Verfolgung, heraus aus Not oder aber das Mobbing in der Schule oder im Beruf. Wenn man merkt, ich werde von Gott getragen und er hilft mir heraus. Und was für ein Aufwachen, wenn ich wieder befreit sein darf von solch einer Situation, die mich bedrückt hat, wenn die Menschen nicht mehr da sind, die mich so fertig machen wollen. Oder was für ein Aufwachen nach der eigenen Krankheit, dem Verlust eines Menschen, wenn ich wieder merke und trotzdem der Herr ist gut und das Leben geht weiter. Ja, wenn die Not aufhört. Wenn ich durch Krisenzeiten hindurchgegangen bin und geistliches Wachstum erlebt habe, wenn ich merke, ich wache neu auf zum Leben, neu zum Glauben. So wie es der Tagespsalm von heute sagt, in Psalm 126, Vers 5, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Ein Aufwachen, heraus aus der Not, wieder durchatmen und wieder leben. Mit Gott. Eine Art von Aufwachen, eine Art von Auferstehung. Eine andere Art des Aufwachens ist, wenn das Evangelium von Jesus verkündet und geglaubt wird. Denn dazu ist Christus erschienen. Dazu feiern wir Advent und Weihnachten. Christus kam, damit das Evangelium sich entwickelt und verkündet wird. Jesus ist der, der uns Erlösung schenkt im Glauben. Das ist die frohe Botschaft, das Evangelium. Jesus schenkt Vergebung der Schuld, die wir erfahren dürfen. Jesus schenkt uns Freiheit, die wir mit Gott leben dürfen. Jesus schenkt uns Frieden mit Gott. Christus ist erschienen, das Evangelium ist uns geschenkt. Und daran wollen wir uns auch beim Abendmahlfeiern wieder daran erinnern, was uns gegeben ist. Was Christus uns schenkt, was das Evangelium uns verkündigt. Er ist für uns gestorben, er ist für uns auferstanden. Er lebt, damit wir leben können. Und davon wollen wir doch gerne weitersagen. Ja, lasst es uns weitersagen und mit Psalm 73, Vers 28 einstimmen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, und verkündige all dein Tun. Das Evangelium schenkt uns ein Aufwachen, ein Neubewusstwerden. Und schließlich, wenn es um das Aufwachen geht, das große Erwachen, ja, dann gibt es eben am Ende der Zeit die Auferstehung der Toten. Die Auferstehung der Toten. Auch wenn der Tod uns ereilt, wenn wir hier einmal abtreten werden, es gibt eine Auferstehung der Toten. Auch wenn es in die schlimmste Zeit, vielleicht für uns auch in die größte Trübsalzeit hineingeht, es gibt eine Zukunft bei ihm, bei Jesus Christus. Das dürfen alle die erleben, die als Märtyrer in dieser Welt sterben, ob in dieser Zeit, schon lange vor unserer Zeit oder in der Zukunft. Und dann wird in Offenbarung 7 beschrieben, Verse 9 und folgende, danach sah ich eine große Menschenmenge, die niemand zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, sie trugen weiße Gewänder und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und für Vers 14, ich antwortete ihm, mein Herr, du weißt es, wer diese hier sind. Und er sagte zu mir, diese Menschen kommen aus einer großen Bedrängnis. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Es gibt ewiges Leben, es gibt Hoffnung über den Tod hinaus. Ja, und Jesus selbst sprach davon. Johannes 5, Vers 24 sagte er, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Aber Jesus betont auch das, was in unserem Text gesagt wird. Er sagt nämlich, und sie werden herauskommen. Und die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Ja, es gibt ein Gericht, wo entschieden wird, wo hast du dich hingestellt? Wolltest du mit Gott leben? Dann sagt Gott, komm in meine Gegenwart. Hast du gesagt, ich wollte und will nicht mit Gott leben? Wird Gott auch dann im Gericht sagen, dann nicht. Das ist die ewige Schande, das ewige Verderben, von dem die Bibel eben auch deutlich spricht. Und von daher gilt, was uns unser Theologielehrer einmal immer wieder ans Herz gelegt hat, wo er es uns sagte, es ist nicht egal, wie wir leben. Paul Timplin hat uns das in der Bibelschule Prage immer wieder gesagt, womit er deutlich machen wollte, Leute, überlegt, wie ihr euer Leben gestaltet. Es hat Auswirkung. Und natürlich die grundlegende Frage hat Auswirkung, willst du mit Gott, mit Jesus leben oder eben nicht? Gott respektiert diese Entscheidung und handelt entsprechend in seinem Gericht über uns. Wofür setzen wir uns ein? Und was bringt es am Ende? In unserem Text, in Vers 3, wird dann von der großen Belohnung gesprochen. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Da ist von den Lehrern, von den Verständigen die Rede. Ja, es braucht ja das, dass Menschen verkündigen und weitergeben. In Römer 10, Vers 17 schreibt Paulus, wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Also wir brauchen das, dass uns gesagt wird, wer ist Gott, wie sind wir, wie steht das im Verhältnis, wie reagieren wir darauf? Es gibt die Wegweiser zur Gerechtigkeit. Menschen, die gezeigt haben, was es heißt, mit Christus zu leben. Das sind nicht nur die, die große Worte machen, sondern das sind auch die, die das einfach leben und uns zeigen, wie das aussehen kann. Dass man dem dann nachfolgt. Die, die in Wort und Tat für uns, mit uns unterwegs waren. In Kolosser 3, Vers 17 sagt Paulus, und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Und unser Text sagt hier, und die, die das gemacht haben als Lehrer oder als Wegweiser, die euch geführt haben hin zum ewigen Leben, die werden leuchten wie die Sterne. Da geht es um die Leute, die in der Zeit des Volkes Israel das getan haben, die Propheten, die Leiter, die Könige, die dort mit ihnen unterwegs waren. Da geht es um die Zeit der ersten Christen, die Jünger, die Apostel, Die Nachfolger, von denen wir dort lesen, die Kirchengeschichte mit all den Menschen, die das immer wieder getan haben. 500 Jahre Reformation, Johannes Brenz in Schwäbisch Hall oder 100 Jahre Glocke. So viele Mitarbeiter, die hier mit uns unterwegs waren. Früher in der Mauerstraße, jetzt hier in der Robert-Bosch-Straße. So viele in all der Zeit und sie alle werden leuchten wie die Sterne. Denken wir an die Herbstmissionskonferenz, die wir vor ein paar Wochen hatten, wo wir so viele Berichte gehört haben von Leuten, die auf unterschiedliche Art und Weise helfen wollen, dass das Evangelium verkündet wird. Da war die Rede von Gain, die mit tatkräftiger Hilfe umherfahren und Hilfsgüter verteilen. Da war die Rede von Bibelübersetzern, die helfen, dass andere die Bibel in ihrer Sprache lesen können. Da war die Rede von jungen Leuten, die mit Verkündigung durch Musik andere Generationen erreichen. Oder wir haben da von unseren Kurzzeitlern gehört, von Johanna und Jana, die unterwegs sind in Kanada und Sambia. Auch das gehört alles dazu. Und wir heute gehören dazu, dass wir Lehrer sein dürfen, dass wir Wegweiser sein dürfen in Wort und Tat. Und dann wissen dürfen, die Belohnung ist groß bei Jesus, ewig. Ja, wir werden leuchten. Und so sagt es Jesus in Matthäus 13, Vers 43 dann noch einmal. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Hoffnung über den Tod hinaus. Das war unser Thema zu Daniel 12, Verse 1 bis 3. Wir haben einiges gehört. Es ging um die große Rettung. Ja, es kommt eine große Trübsal, als das Vorletzte. Das Letzte aber ist die Rettung, die uns der Retter schenkt, Jesus Christus. Es gibt das große Erwachen. Das erleben wir immer wieder nach einer Not, wenn man wieder neu auflebt. Aber auch eben durch das Evangelium, wenn wir es hören, verstehen. Und eben, wir werden es erleben bei der Auferstehung, bei der letzten großen Auferstehung. Und wir haben von der großen Belohnung gehört. Wir dürfen mitnehmen, ja, wir werden leuchten wie die Sonne. Amen. Herr Jesus, wir beten dich an. Du bist der Friedensfürst. Du bist unser Retter. Herr, hab Dank für das, was du getan hast. Hab Dank dafür, dass wir davon hören dürfen. Hab Dank dafür, dass wir wissen dürfen, du schenkst uns Hoffnung über den Tod hinaus. Dafür beten wir dich an. Und wir bitten dich, komm und ermutige du uns zu deiner Ehre. Amen.